Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Was war das für ein Finish vom HSV? Und was war eigentlich in den ersten 60 Minuten los in Kaiserslautern? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die wir heute besprechen wollen in einer neuen Folge von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir im Studio sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, zurück aus Kaiserslautern.
Schönen guten Morgen, ja.
Hast du einen schönen Abend verbracht am Betzenberg?
Einen wunderschönen Abend, einen lauten Abend und dann eine lange Fahrt noch nach Frankfurt in der Nacht, ja.
Oha, nach Frankfurt noch zurück in der Nacht.
Genau, da ging am nächsten Morgen der Flieger und man will ja auch irgendwann wieder in Hamburg sein.
Ja, es ging relativ lang und auch das Spiel ging relativ lang, also 90 plus 5 und das war auch gut so, denn der HSV hat sehr, sehr spät dann auch das 2:2 gemacht durch Davy Selke. Ich habe das Spiel am Fernsehen verfolgt und war überrascht, als ich dann Steffen Baumgart gesehen hat, wie er aus der Jubeltraube gerade rauskam, sich seine Schiebermütze zurechtgeruckelt hat und hätte eigentlich gerne diesen langen Sprint gesehen, aber es gab, glaube ich, kein Video, keine Fernsehaufnahme, die das Bild nochmal gezeigt hat. Hast du den Sprint gesehen oder warst du in dem Moment so auf deinen Spielbericht fixiert?
Ich habe den Sprint halb gesehen, aber ich habe einen anderen Sprint gesehen, den ich viel beeindruckender fand, nämlich, das hat man auch, glaube ich, nicht im Fernsehen so richtig gesehen, Jonas Meffert. Ja, weil während alle Spieler zur Eckfahne gesprintet sind, ist Jonas Meffert als einziger nicht zur Eckfahne, sondern zum Tor gesprintet, hat den Ball rausgeholt und mit wedelnden Armen versucht, seinen jubelnden Kollegen zu signalisieren, kommt alle jetzt zurück in unsere eigene Hälfte, wir wollen das Ding noch umnehmen. Das erinnerte mich so ein bisschen an Zlatan Ibrahimovic, als er das 1-4 gegen Deutschland geschossen hat und alle dachten, es ist ja nicht ganz dicht und am Ende ist es 4-4 ausgegangen. Hier ist es 2-2 ausgegangen. Es wurde kurz danach abgepfiffen, aber fand ich irgendwie bemerkenswert, wie Meffert das Ding noch besiegen wollte.
Ist mir tatsächlich dann auch im Nachhinein erst aufgefallen. Auf jeden Fall ein Zeichen, dass er auch noch dran geglaubt hat, dass da vielleicht sogar noch mehr geht, obwohl das dann ja, glaube ich, schon die 95. Minute war und es wäre ja sogar fast noch mehr gegangen. Es gab kurz danach noch eine Elfmeter-Szene, eine strittige Szene, wo man vielleicht auch sogar Elfmeter hätte geben können. Steffen Baumgart war sich nicht ganz sicher. Er hätte sich gewünscht, dass der VAR da nochmal sich das zumindest anguckt. Offenbar hat das nur ganz kurz gecheckt. Wie hast du das da im Stadion wahrgenommen?
Genau gar nicht, weil in der Tat ist es so, dass man da als Schreiberling, sage ich mal, ein bisschen despektierlich, sehr konzentriert ist, dass man irgendwie, ist ja das späte Tor, dass man es irgendwie in seinen Bericht noch reinbekommt. Der ändert sich natürlich, weil 2-1 Niederlage, 2-2. Und ich war da auch ein bisschen die Technik verfluchen. Und das WLAN ist auf dem Betzenberg ausgefallen, nicht nur für mich, sondern für alle Kollegen, auch für die Kollegen von hsv.de. Und da alles irgendwie unter Kontrolle zu bringen, da habe ich diese Elfmeterszene ehrlicherweise gar nicht gesehen. Habe es erst danach in der Pressekonferenz gehört. Und in der Tat muss man aber sagen, eine strittige Szene, wenn sie so strittig war, ich habe es ehrlicherweise nicht mehr gesehen, da kann man schon erwarten, dass man sich zumindest mal ganz kurz einen Moment nimmt und vielleicht da auch nochmal raufguckt.
Wir sprechen gleich noch etwas weiter über dieses Spiel und ich würde aber vorher noch einen Gast begrüßen, der heute auch mit uns im Studio sitzt. Er ist ein Experte für Sport und Arbeitsrecht, kommt aus Hamburg und wird mit uns im Laufe des Podcasts noch über einen nicht ganz einfachen Fall sprechen. Da wollen wir seine Expertise und seine Einschätzung hören und damit meine ich nicht den Fall Mario Vuškovic, auch darüber werden wir noch kurz sprechen. Da ist ja gestern die Begründung des CAS veröffentlicht worden. Da können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, auch wenn unser Experte Stefan Walter heute fehlt. Der ist auf dem Oktoberfest. Schöne Grüße von dieser Stelle. Kolja Hein ist bei uns Experte für Sport und Arbeitsrecht. Ist das richtig?
Ja, Henrik, das ist richtig. Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Sportrecht ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung, aber nenn es, wie du möchtest.
Und Experte für den HSV, weil du bist ja auch nicht das erste Mal bei uns und umso mehr freuen wir uns, dass du den Weg in unsere heiligen Hallen zweiten Mal gefunden hast.
Das ist richtig, ich freue mich auch, Kai, vielen Dank für die Einladung.
Und hast du das Spiel denn auch gesehen im Fernsehen?
Ich habe das Spiel auch gesehen, beruflich bedingt leider nur vom Fernseher und leider auch nur die zweite Hälfte, also die zweite Halbzeit. Aber
dann hast du alles gesehen, was wichtig war, ehrlicherweise,
genau, aus HSV-Sicht. Ich habe faktisch eine Zusammenfassung bekommen aus Sicht des HSV, wo es dann richtig losging.
Wir haben gerade schon die Ersatzbank angesprochen, die sich ja dann in der 90. plus 5 da in den Armen lag. Unter anderem Spieler wie Lucas Perrin, der gar nicht zum Einsatz kam. Also ein Neuzugang aus der ersten Liga in Frankreich. Und auch der sitzt im Moment nur auf der Bank, kommt gar nicht zum Einsatz. Ein Zeichen für den guten Kader. Kai, du hast hinterher in deinem Spielbericht geschrieben, ich glaube sogar in der Überschrift, von der Ersatzbank, die eigentlich zu gut ist für die zweite Liga. Beim HSV reicht es noch nicht mal für die erste Elf.
Ja, das war ein Zitat eines Lauderers aus der Mixed Zone, der genau das gesagt hat.
Und Marlon Ritter war das?
Ja, ja, genau, Marlon Ritter. Und lustigerweise hat das für erboste Leserbriefe gesorgt, die dann sinngemäß gesagt haben, naja, also noch sind sie ja nur im Mittelfeld der zweiten Liga und nicht durchdrehen nach ein paar Spielen. Haben sie natürlich recht, aber hätten sie nicht nur die Überschrift, sondern den ganzen Artikel gelesen, dann hätten sie gewusst, dass das, wie gesagt, keine HSV-Meinung ist, sondern das hat Marlon Ritter so gesagt. Und in der Tat muss man aber auch sagen, die Bank ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, man kann schon sagen, dass der HSV den breitesten Kader der zweiten Liga hat. Ob das dann am Ende reicht für einen Aufstieg, ist eine ganz andere Frage. Aber dass zum Beispiel ein Mann wie Moritz Heyer gar nicht auf der Bank saß, der war zwar auch in Lautern dabei, aber eben nur auf der Tribüne, der ist noch rausgeflogen aus dem Kader. Da hat sich Steffen Baumgart richtig gefreut, dass der auch in dieser Jubeltraube mittendrin war. Aber das zeigt halt, der hat noch vor 2-3 Wochen ein Tor geschossen und das reicht im Moment nicht für den Kader. Und er ist nicht der Einzige.
Steffen Baumgart hat ja auch nochmal gesagt, wie wichtig das ist, so eine Bank zu haben, wenn es halt darum geht, ein Spiel zu entscheiden. In diesem Fall hat es dann für ein 2-2 gereicht, aber in der Woche zuvor gegen Regensburg hat man ja auch nochmal schon gesehen, was so eine Bank, wenn Dompe dann reinkommt und Selke und Karabetz und wie sie alle heißen, noch bewirken kann. Wir müssen allerdings auch über die ersten 60 Minuten sprechen. Das war kein gutes Spiel vom HSV. Es gab wenig Torchancen, obwohl Spieler wie Robert Glatzel dann auch von Anfang an gespielt haben. Es war so ein bisschen dieser neue typische Baumgart-Ball, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist ja so die neue Ausrichtung unter ihm jetzt in dieser Saison. Erstmal hinten sicher stehen. Das hat dann ja auch eher relativ lange gut geklappt. Also ich glaube, das 1-0 von Kaiserslautern nach ungefähr einer halben Stunde war auch das, ja, die erste richtige Chance des FCKs, fiel aus dem Nichts. Die Fans diskutieren aber trotzdem schon auch die ganzen Wochen. Ist es richtig, dass der HSV mit dieser Offensivpower, die er hat, den Schwerpunkt in dieser Saison auf die Defensive erstmal legt? Also Steffen Baumgart orientiert sich da an Mannschaften wie Düsseldorf, die es letztes Jahr geschafft haben, ja, mit einer guten Defensive, auch St. Pauli natürlich, aufzusteigen. Heidenheim hat das geschafft, also Düsseldorf hat es am Ende nicht geschafft, aber sie sind dann in die Relegation eingezogen. Mit dieser Ausrichtung, findest du das richtig, dass der HSV das jetzt so macht und anders agiert als unter Tim Walter, wo es ja wirklich nur nach vorne ging?
Es gibt ja immer diesen Spruch, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Ob der richtig ist oder nicht, weiß ich gar nicht so ganz genau. Was ich richtig finde, ist, dass Steffen Baumgart mehrfach betont, dass er sich tatsächlich von Woche zu Woche entscheidet und auch nach dem Gegner und dem System des Gegners und der Idee des Gegners seine Ideen wiederum anpasst. Also die Frage war in der Mixzone oder ich glaube gestern am Trainingsplatz, ob er jetzt wechseln würde, weil die Einwechselspieler alle so gut waren. Und dann hat er halt gesagt, ja, die waren alle gut, aber wir müssen mal schauen, Paderborn spielt so und so, deswegen haben wir da vielleicht ganz andere Ideen. Das hat mir bei Tim Walter ein bisschen gefehlt, dass man da immer nur seine eigene Marschroute hatte, egal wer da kommt. Und da meine ich gar nicht Offensive, Defensive, sondern man muss halt auch irgendwie im Fußball ein bisschen gucken, ja, welche Idee hat da vielleicht der Gegner und dementsprechend sein Spiel anpassen. Das finde ich ganz gut bei ihm.
Frag ich doch mal Koya, du hast ja eben im Vorgespräch auch schon mal kurz den Namen Tim Walter erwähnt. Du als so quasi semi-neutraler Zuschauer mit vielleicht etwas Sympathie für den HSV, vermisst du diesen spektakulären Offensivfußball von Tim Walter? Kannst du dich mit dieser neuen Art unter Steffen Baumgart anfreunden?
Anfreunden schon, es ist vielleicht eher eine hanseatische Art. Tim Walter war natürlich Spektakel, fürs Herz vielleicht nicht so gut, aber ich glaube für die breite Masse als Nicht-HSVer war es attraktiv. Aber ich glaube, zielführend war es im Ergebnis nicht. Deswegen wurde auch die Entscheidung getroffen, nicht weiterzumachen. Und ich glaube, dass jetzt im Ergebnis die Defensive oder der mannschaftliche Zusammenhalt größer ist und das große Ziel erste Liga dadurch für mich persönlich eher erreicht werden kann als vorher.
Okay, das werden wir dann wahrscheinlich erst am Ende der Saison erfahren, ob das dann die richtige Ausrichtung ist. Zur Defensive gehört natürlich auch der Torhüter. Daniel Heuer-Fernandes hat 3 Jahre unter Tim Walter, oder 2,5 Jahre besser gesagt, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, so als erster Mann im Spielaufbau. Dann, kurz bevor Tim Walter freigestellt wurde, hat er nochmal versucht, so einen Impuls zu setzen, hat Matteo Raab zur 1 gemacht. Steffen Baumgart hat ihn dann im Tor gelassen, als er kam, hat sich da erstmal auf die Meinung dann auch seines Torwarttrainers verlassen, hat dann aber jetzt mit Saisonstart, dadurch, dass Matteo Raab dann auch lange krank war mit seiner Lungenentzündung, Daniel Heuer-Fernandes wieder zur 1 gemacht, nachdem er es dann gut gemacht hat. Jetzt hat er sich kurz vorm Spiel verletzt, Matteo Raab stand im Tor, ausgerechnet in Kaiserslautern, da wo er herkam, mit Kaiserslautern ist er aufgestiegen in die zweite Liga, ist dann zum HSV gewechselt. Kai, du hast ihn beobachtet beim 0:1, da gibt es, glaube ich, geteilte Meinungen. Manche sagen, da sieht er etwas unglücklich aus. Er selbst sagt, der Ball kam aus kurzer Distanz, ohne richtige Sicht auf den Ball. Da konnte er nicht viel machen. Wie hast du es gesehen in seiner Einzelkritik?
Ich würde sagen, richtig ist beides. Also er sah unglücklich aus, Punkt, weil der Ball ging durch die Beine und dann siehst du immer unglücklich aus. Aber er hat auch recht, es war aus kurzer Distanz. Ich würde das jetzt nicht zum Torwartfehler machen wollen, aber an guten Tagen hältst du so ein Ding auch vielleicht. Das ist jetzt keine 5-Leistung, aber auch keine 2+. Also so.
Naja, du hast nach dem Spiel dann ja auch in der Mixzone, glaube ich, mit ihm gesprochen. Wie hat er sich da gegeben? Merkte man so, dass er da irgendwie noch besonders angespannt war an diesem Abend? Hat er selbst seine Leistung bewertet?
Ja, du kennst ihn ja auch gut oder wahrscheinlich sogar besser oder mit Sicherheit besser als ich. Ich habe das Gefühl, der ist immer gleich ruhig. Also ich meine, vor 45.000 auf dem Betzenberg in seiner Heimat gespielt, aufgeputschte Atmosphäre, Pyrotechnik und ganz viele Fans und seine Eltern waren da und er steht da wie nach einem Testspiel ohne Zuschauer und erklärt ganz ruhig, was jetzt falsch war, was gut war, die Frage, ob er jetzt wieder angreifen will, ja, ich möchte wieder angreifen und so, aber ich mache da ganz ruhig und so. Also der lässt sich nie aus der Ruhe bringen und das zeigen ja vielleicht auch ein Torhüter aus.
Genau, und das war ja mit Sicherheit auch ein Grund, warum er zwischenzeitlich zur Nummer 1 wurde. Mit Saisonstart dann durch die Leistung von Daniel Heuer-Fernandes hat Steffen Baumgart sich dann wieder umentschieden. Jetzt war allerdings wieder die Frage, wo jetzt klar ist, Daniel Heuer-Fernandes wird jetzt 2 Spiele ausfallen. Also jetzt noch das Spiel gegen Paderborn, dann die Woche drauf könnte es schon wieder klappen. Ob Matteo Raab, wenn er jetzt gut hält, vielleicht auch wieder die Nummer 1 werden kann. Und Steffen Baumgart hat gestern nach dem ersten Training der Woche sich wie folgt über ihn geäußert.
Ich glaube, wir sollten mal reden, dass es nicht einfach ist für einen Torwart, dann in der Heimat so ein Spiel abzuliefern, die Ruhe zu bewahren, die Sicherheit zu geben der Mannschaft. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Und dann gucken wir einfach, wenn der andere wieder gesund ist. Aber es sollte jetzt keine Diskussion 1 oder 2. Ferro ist als 1 gestartet und da fange ich jetzt nicht jedes Mal an, neu zu wühlen.
Also Steffen Baumgart startet keine neue Diskussion um die Nummer 1. Ich denke mal auch richtig so, dadurch, dass es jetzt auch nur eine Adduktorenzerrung ist bei Daniel Heuer-Fernandes. Ich glaube, das sollte jetzt kein Grund sein, da schon wieder alles durcheinander zu wirfen, oder? Wenn man sich gerade erst vor 3 Wochen festgelegt hat, dass Heuer-Fernandes jetzt wieder die 1 ist, oder Kai?
Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, dass Heuer-Fernandes seinen Status als Nummer 1 in den ersten Spielsaison absolut zementiert hat. Und das wäre jetzt komisch, wenn man bei jedem Wehwehchen immer dann sofort eine neue Torwartdiskussion anfängt, zumal Matteo Raab keine schlechte Leistung gezeigt hat in Kaiserslautern, ganz und gar nicht, aber auch eben keine überragende, die dann eine Diskussion nach sich ziehen müsste. Also ich würde es genauso formulieren, wie es Steffen Baumgart auch getan hat.
Trotzdem natürlich auch eine Art Luxus für den HSV, dass er 2 Torhüter hat, die beide Nummer 1 sein könnten und auch wollen. Und das zieht sich ja durch den gesamten Kader. Also es gibt mehrere Positionen. Eigentlich alle Positionen sind doppelt besetzt, manche sogar dreifach, wenn man gerade so auf die Flügelposition guckt. Also dieser große Kader ist ja auch das große Thema beim HSV jetzt schon seit Wochen durch die Transfers, die dann noch getätigt wurden. Jetzt kommt auch noch Bakariatta zurück als letzter Verletzter. Natürlich wird es dann auch wieder neue Rückschläge mal geben an neue Verletzungen, auch wenn man es natürlich keinem wünscht. Trotzdem, Steffen Baumgart wird weiter jede Woche sehr, sehr schwere Entscheidungen treffen müssen. Jetzt zuletzt hat es zum Beispiel Emanuel Farai gar nicht in den Kader geschafft, ist nicht mitgefahren nach Kaiserslautern, weil er dann mal einen Tag krank war. Das ist dann schon wieder, ja, schon ein Grund, dass dann Baumgart sagt, dann reicht es halt diese Woche nicht für den Kader. Kai, würdest du sagen, jetzt auch so mit der Erfahrung aus den ersten 6 Zweitliga-Jahren, wo es dann mal wieder einen sehr, sehr starken Kader gab, dann vielleicht eher wieder eine sehr, sehr starke erste Elf mit einem nicht ganz so breiten Kader. Ist das jetzt für dich eher eine Chance oder vielleicht auch eine Gefahr, weil dann natürlich dann man gucken muss, alle Spieler bei Laune zu halten und es auch unzufriedene Spieler jede Woche geben wird?
eine kleine Gefahr und eine große Chance, würde ich sagen. Grundsätzlich ist es genau das, was man meiner Meinung nach für den Aufstieg braucht, nämlich einen langen Atem und einen breiten Kader, wo es eben nicht nur auf die erste Elf ankommt. Und das ist ja eigentlich eine Luxussituation, dass du als Trainer jetzt sagen kannst, der hat ein Wehwehchen, kurier dich aus, wir riskieren nichts, wir wollen dich für eine lange Saison und wir gehen da gar kein Risiko ein. Und oft war es in den vergangenen Jahren so, dass man ein Risiko eingehen musste, weil man eben nicht diesen breiten Kader hatte. Und dann gab es schon ab und an Probleme. Und jetzt so ein Paradebeispiel ist vielleicht Dompe, der natürlich von seiner Leistung her immer ein erster Elfspieler sein müsste, aber auch immer Verletzungen hat. Wenn der zu früh reinkommt, dann ist er halt gleich wieder 3-4 Wochen draußen. Jetzt kann man sich das erlauben, ihn langsam wieder aufzubauen. Und davon hat Dompe und der HSV auf jeden Fall mehr. Natürlich ist Dompe, da bleiben wir im Beispiel, auch ein Spieler, der ungeduldig sein wird. Und das wird Steffen Baumgarts größte Herausforderung sein, diese Spieler, Dompe und Co., da zu bändigen und ihn gleichzeitig zu streicheln und wertzuschätzen. Und aber nicht direkt immer in der ersten Elf.
Und die natürlich dann auch klar machen muss, dass es auch eine Qualität ist, wenn man dann in den letzten 30 Minuten reinkommt und da nochmal richtig der spielentscheidende Mann sein kann. Dompe war das dann ja gegen Regensburg mit zwei richtig schönen Toren und einer Vorlage. Davy Selke kam dann rein, hat auch noch sein Tor gemacht. Also sie haben dann ja auch ihre Momente und trotzdem will natürlich jeder Fußballer von Anfang an spielen. Insbesondere wenn man so die Stürmer sieht, Davy Selke, Robert Glatzel, das war ja jetzt auch vor der Saison die große Frage, geht das zusammen? Jetzt haben sie noch gar nicht wirklich zusammengespielt. Aber so diese Szene dann auch beim 2:2, als die Flanke da reinkam, normalerweise steht dann da nur Robert Glatzel, der kam nicht an den Ball, aber dann ist Davy Selke noch da und der steht dann richtig und macht den Ausgleich. Also eigentlich genau das, was Steffen Baumgart auch wollte mit diesen zwei Stürmern, viele Flanken da reinzuschlagen und einer steht dann da schon irgendwie richtig. Also das war jetzt so eine Szene, wo man sagen könnte, das war schon eine ganz gute Idee, oder? Zwei solche Stürmer zu haben.
Ja, genau. Also und sie haben ja auch vor allen Dingen Spieler, die flanken in dieser Saison. Also Karabec hat, glaube ich, jetzt das dritte Tor per Franke vorbereitet. Balde hat mehrere Tore durch Flanken vorbereitet. Muheim ist jetzt auch kein ganz Blinder beim Flanken und beim Eckenschlagen und Freistoßschlagen. Also sie haben die Möglichkeiten und ich muss gestehen, ich war dem skeptisch am Anfang, als ich die Entscheidung hörte, dass Davy Selke jetzt auch verpflichtet wird und ob das gut geht mit den beiden und so. Und noch haben wir auch keinen Gegenbeweis, dass es gut geht. Aber die ersten Wochen haben mir zumindest gezeigt, dass ich das Gefühl habe, es wird gut moderiert und es ist auch hier, würde ich sagen, ist die Chance größer als das Risiko.
Okay, Kolja, vielleicht kannst du ja auch was dazu sagen. Du verfolgst den HSV ja auch und du kennst auch Robert Glatzel ganz gut, oder?
Ja, das ist richtig so. Das hattest du mich ja auch im Vorgespräch schon drauf angesprochen. Ich finde es auch gut, wie Kai schon sagt, du hast zwei Zielspieler vorne. Am Anfang habe ich das auch noch nicht ganz so verstanden, die Verpflichtung. Aber wie Kai auch sagt, muss ich auch erstmal bewahrheiten und beweisen. Aber wenn du da nochmal eine Patrone auf der Bank hast, die du bringen kannst und auch diesen Druck, der HSV aufgebaut hat, ich glaube, zwei Top-Stürmer im Kader zu haben, hat in der zweiten Liga keiner und auch in der ersten Liga hat das nicht jeder. Das ist schon ein Faustpfand.
Absolut, also da hat Stefan Kunz, denke ich mal, eine gute Entscheidung getroffen, auch wenn wir das natürlich weiter beobachten werden, ob dann auch jeder der beiden genug Spielzeit bekommt und auch seine Tore dann schießen kann, weil am Ende werden sie beide an Toren gemessen und da guckt natürlich dann schon jeder irgendwie auch sich. Stefan Kunz habe ich jetzt schon angesprochen, deswegen haben wir dich auch eingeladen, Kolja, er ist jetzt nach seiner Transferperiode, nach seiner ersten, gerade so dabei, einige Dinge zu verändern. Das ist natürlich oft so, wenn ein neuer Manager beim HSV wieder reinkommt. Das war bei Jonas Bolt ähnlich. Dann guckt man natürlich sich auch die Geschäftsstelle nochmal an und wer da eigentlich alles so auf der Bezahlliste noch steht, auf der Mitarbeiterliste. Und ja, da gibt's dann natürlich einige Namen, die man schon wieder vergessen hat, die beim HSV aber noch ja angestellt sind und nicht beschäftigt werden. Beispielsweise war es jetzt gerade zuletzt auch noch Pet Reimers, den Jonas Bolt quasi beurlaubt hat. Nach der Saison hat ihn dann in der U21 durch Loic Favé ersetzt, hatte dann jetzt erstmal quasi keine feste Aufgabe. Stefan Kunz hat sich mit ihm dann wieder zusammengesetzt und geguckt, wie kann ich ihn eingliedern, hat jetzt zuletzt im Profi-Scouting dann mitgeholfen. Jetzt kam heute die Nachricht, dass er zum VfL Osnabrück wechselt. Ich glaube, Kai, du kennst ja Pet Reimers auch seit vielen Jahren jetzt schon, war lange im Nachwuchs. Das ist schon ein sehr, sehr guter, eine sehr große Chance für ihn vor allem auch.
Ja, lieber auf den zweiten Blick, ne? Also der war ja schon beim VfL Osnabrück fast einmal unter Vertrag, da hat es nicht geklappt. Dann war er auch nochmal bei Hansa Rostock, da hat es auch nicht geklappt. Und jetzt ist es das dritte Mal und das zweite Mal VfL Osnabrück. Für Pitt, glaube ich, eine tolle Chance. Das ist auch im Norden. Er ist ja wirklich durch und durch Hamburger. Also die Distanz ist nicht ganz so groß. Und er kann sich da beweisen. Und ich finde auch, dass er von der Arbeit, die er geleistet hat beim HSV, absolutes verdient hat, einen guten Club zu haben, wo er mal die Chance bekommt, seine eigenen Ideen reinzubringen. Und ich kann ihm dann nur alles Gute wünschen und denke, dass das eine gute Lösung für Pitt und für den VfL Osnabrück ist.
Und es war mit Sicherheit auch eine gute Lösung, ihn wieder zu beschäftigen, weil warum ihn nicht irgendwie einzubinden und versuchen, ihn auch zu nutzen mit seiner Expertise. Also hat dann zuletzt so ein bisschen im Scouting gearbeitet, ist am Wochenende unterwegs gewesen und hat dann auch den Profis hier und da ein paar Hinweise gegeben, was so Gegneranalyse angeht oder auch potenzielle mögliche Neuzugänge. Anderes Beispiel, Bastian Reinhardt, der war zuletzt war nach Lübeck ausgeliehen, kam dann ja aber wieder und war aber vorher auch schon freigestellt und hat auch danach dann erstmal keinen Job gehabt, hat sich da mit Stefan Kunz zusammengesetzt und auch da wieder eine Aufgabe jetzt für ihn gefunden, bevor er dann einfach nur nichts tut und trotzdem viel Geld verdient. Es gibt noch einen anderen Fall und da wollen wir natürlich dann auch mit Kolja, mit dir sprechen. Stefan Wächter, der ist mittlerweile seit 2017 freigestellt vom HSV. Ich glaube, das haben viele schon vergessen. Er war damals Torwarttrainer bei den HSV-Profis. Der HSV hat dann danach mehrfach versucht, ihn wieder zu aktivieren, nachdem man ihn erst freigestellt hat. Natürlich muss man dann auch gucken, was vielleicht diese Freistellung auch mit ihm gemacht hat. Er war da mit Sicherheit verärgert. Das gehört aber ja irgendwie dann auch zum Profifußball dazu, dass man dann auch mal freigestellt wird. Er hat mittlerweile einen unbefristeten Vertrag beim HSV und hat auch mehrfach das Angebot abgelehnt, dass man ihn wieder einbindet, zumindest in einer Position, die vielleicht nicht in seinem Vertrag steht. Da kommst du jetzt vielleicht ins Spiel. Wie kommt überhaupt so ein Fall zustande? Ist das irgendwie auch so ein typisches Phänomen, was du im Sport beobachtest, gerade im Fußballverein, dass Mitarbeiter freigestellt werden und dann aber einen unbefristeten Vertrag bekommen und man sie irgendwie dann nicht wieder quasi los wird, um es jetzt mal etwas negativ auszudrücken?
Ja, negativ ausgedrückt, aber ist einfach Usus mittlerweile. Der Grundsatz, also jetzt losgelöst vom Sport, der Grundsatz im Arbeitsrecht ist halt, dass man einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben soll. Und dann gibt es Ausnahmen von diesem Grundsatz. Das ist ein Teilzeitbefristungsgesetz. Das Gesetz ist jetzt egal. Aber da sind zwei Ausnahmen drin. Und es gibt einmal eine Befristung mit Sachgrund und eine Befristung ohne Sachgrund. Befristung mit Sachgrund, Schwangerschaftsvertretung, ein großes Projekt, da macht das ja auch Sinn, eine Befristung. Und eine Befristung ohne Sachgrund, den haben wir halt im Fußball zuhaufe. Das darf man nur 2 Jahre lang machen, diese Befristung. Danach wird es ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Kraft Gesetzes, und man müsste eine Entfristungsklage 3 Wochen nach Beendigung einreichen beim Arbeitsgericht, beim Zuständigen. In Hamburg ganz einfach, hier gibt's nur ein Arbeitsgericht. Und dann wird entschieden, dass es ein unbefristeter Arbeitsvertrag ist. So war es auch bei Stefan Wächter. Und befristete Arbeitsverträge im Sport muss man nochmal trennen zwischen auf dem Feld und neben dem Feld. Da gab es jetzt ein Urteil von ein paar Jahren von Heinz Müller von Mainz 05, der ist ja auch dagegen vorgegangen.
Torhüter von damals, genau.
Genau, und da wurde jetzt höchstrichterlich entschieden, dass auf dem Platz befristete Arbeitsverträge wirksam sind, auch diese befristeten Arbeitsverträge, gerade weil im Sport Höchstleistung gefordert wird. Und die kann ich bis zum Renteneintrittsalter, vielleicht wenn ich CR7 bin, aber sonst kann ich das nicht leisten. Und der Unterschied, wenn ich Torwarttrainer bin, normaler Trainer, also nicht Feldspieler, dann greift das normale Arbeitsrecht und eine Befristung darf nicht länger als 2 Jahre sein. Und so war das bei Stefan Wächter.
Da hätte ich aber auch direkt eine Frage. Und zwar, wenn es neben dem Platz was anderes ist als auf dem Platz, wie ist das bei Trainern? Also wenn ein Trainer 3 Jahre, was selten vorkommt heutzutage, aber kommt ja mal vor, bei einem Club ist, dann könnte der, wenn er es ernst nimmt, könnte er auch auf Entfristung klagen und seinen Ex-Club vor Probleme stellen.
Absolut. Nur diese Befristung ist wirksam und bei Sportdirektoren, bei Trainern, Torwarttrainern, gehört ja auch zum Trainern, da darf man es nicht machen, also nicht länger als 2 Jahre auf dem Platz. Also so kann man das als Grenze vielleicht ganz gut sehen. Die auf dem Platz stehen, dürfen befristet werden, auch eine längere Zeit. Und die anderen eben nicht. Also
deine Antwort, warum ja. Kommt das so selten vor, dass ein Trainer das macht? Also Steffen Wächter, hast du recht, ist ein Torwarttrainer, also auch ein Trainer, aber jetzt, dass ein erster Trainer gegen irgendeinen Club klagt auf Entfristung, habe ich jetzt noch nie gehört.
Ich glaube, es ist der Ruf, warum man es nicht macht. Man will, vielleicht auch der Anstand, man weiß ja vorher, ich lasse mich darauf ein, ob jetzt ein Anwalt mir sagt, das ist unwirksam oder nicht. Ich will halt im Sport weiter Fuß fassen und dann suche ich mir halt einen neuen Job. Ich bin ja gut, so fängt man ja an. Es machen einige und die sind dann irgendwann Karteileichen. Das hast du bei Hannover vielleicht mitbekommen mit Schlaudraff, der hat es auch gemacht. Ja, jetzt kriegst du Geld, sitzt zu Hause, macht dich das jetzt glücklicher. Auf jeden Fall kannst du sicher sein, dass du keinen neuen Vertrag in Deutschland kriegst, weil jeder weiß, der wird klagen.
Das heißt, wenn man sich jetzt diesen Fall Stefan Wächter nochmal anschaut, was hätte der HSV denn aktuell überhaupt für rechtliche Optionen? Also du hast einen Mitarbeiter, der einen unbefristeten Vertrag hat und möglicherweise steht in seinem Vertrag jetzt sowas wie, er ist auch dann nur bei den Profis quasi der Torwarttrainer. Könnte der HSV jetzt einfach sagen, wir wollen aber, dass du wieder arbeitest, du arbeitest bitte jetzt für die U21 als Torwarttrainer. Könnte Stefan Wächter dann sagen, nein, das mache ich nicht. Wenn, dann arbeite ich nur bei den Profis und sonst gar nicht?
Kurze Antwort, ja, könnte er sagen, weil das ist vom Direktionsrecht nicht gedeckt. Also so wie du es sagtest, im Vertrag steht, er ist Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft, der Lizenzmannschaft und die U21 ist einfach Regionalliga Nord, das ist nicht die erste Lizenzmannschaft. Man hat es damals bei Hoffmann mit Tim Wiese mitbekommen, es gibt dann so eine Trainingsgruppe 2, haben sie es genannt, also du musst professionell trainiert werden, aber das greift wieder nur für Spieler, für Trainer gibt es sowas nicht. Man könnte ihm im Dialog was Stefan Kunz jetzt ein paar Mal versucht hat oder versuchen muss, da eine Lösung anbieten, dass er heutzutage heißt es immer Head Off und dann wird er irgendwie Torwart-Koordinator oder sowas. Aber wie du schon sagtest, muss er sich nicht drauf einlassen.
Aber dann ist der Grundsatzfehler des HSVs, dass sie nicht 2017 Nägel mit Köpfen gemacht haben und entweder eine grundsätzliche Lösung gefunden haben oder ihm gesagt haben, dann Abfindung und dann müssen wir uns einigen.
Ja. Absolut. Also da hätte man einen Aufhängungsvertrag anbieten können, eine andere Option, sagen, was willst du? Wir müssen eine Regelung finden, auch in deinem Sinne, ist ja auch dein Ruf. Und das Kind ist im Brunnen gefallen. Wenn ich den HSV jetzt einen Tipp geben dürfte oder einen Rat geben dürfte, würde ich da in Dialog gehen, eine Lösung finden, weil er muss ja von der Payroll. Oder ich würde sagen, du bist unwiderruflich freigestellt, ziehen wir zurück. Du sollst jetzt wieder arbeiten, dann muss man irgendwie einen Job für ihn finden. Oder wenn man so ein bisschen recherchiert, was er jetzt macht, würde ich sagen, gut, du bist freigestellt, du kriegst horrend viel Geld von uns. Du hast ja noch eine andere Tätigkeit. Wir zahlen nicht mehr alles aus, weil das wird gegengerechnet. Da hätte man rechtlich auch eine Handhabe. Mhm. Als Druckmittel von Seiten des HSVs.
Ich glaube, dass andere Vereine in solchen Fällen das dann auch so machen, dass sie ihren Mitarbeiter sagen, okay, du kommst aber ins Büro, du musst arbeiten. Und dann sitzt er da irgendwo im Büro und hat aber eigentlich gar nichts zu tun. So dass man da auch nochmal einen Druck aufbaut und der Mitarbeiter dann irgendwann so unzufrieden ist, dass er vielleicht von sich aus sagt, ich kündige.
Absolut, ja. Damit nimmst du ihm ja auch das Standbein, wenn er jetzt eine andere Tätigkeit hat, dass du sagst, hier, du bist aber beschäftigt, wir bezahlen dich jetzt seit 2017, ohne dass eine Gegenleistung da ist. Ab jetzt wollen wir eine Gegenleistung. Und dann kommt man vielleicht wieder in Dialog, wenn er ein halbes Jahr im Büro sitzt und nichts macht oder auf dem Trainingsplatz steht und außer den Pfosten nichts halten darf. Dann wird es da wahrscheinlich schon eine Regelung geben.
Aber nur für den theoretischen Fall. Er könnte, wenn er wollen würde, sagen, alles Schöne, was ihr mir hier anbietet. Ich habe einen Vertrag als Torwarttrainer der Profimannschaft. Entweder bin ich das oder nix. Und das mache ich jetzt bis zu meinem Lebensende. Das könnte er machen und der HSV hätte keine Chance?
Grundsätzlich ja, aber dann würde ich als Vorstand des HSV sagen, gut, dann bist du jetzt Torwarttrainer. Ist ja nicht definiert, was du für ein Torwarttrainer bist, außer bei der ersten. Du bist jetzt vierter Torwarttrainer bei der ersten. Du schießt alle halbe Stunde einmal aufs Tor. Ob dir das Spaß bringt, ist egal, aber wir wollen jetzt eine Lösung finden und jetzt ziehen wir die Daumenschrauben ein bisschen an.
Also Stefan Kunz versucht da ja offenbar gerade eine Lösung zu finden, also hat das erste Gespräch dann auch mit Stefan Wächter geführt. Ich glaube, da wird man jetzt mal abwarten, was dann dabei herauskommt. Wenn du jetzt als Anwalt Stefan Wächter vertreten würdest und sagt, aber nein, ich bin enttäuscht vom HSV, Ich will nicht wieder für den HSV arbeiten, will aber trotzdem irgendwie weiter mein Geld bekommen. Was könntest du ihm als Anwalt raten oder wie würdest du ihn da vertreten?
Ich würde auch mit ihm in Dialog gehen mit der Vorstandsseite des HSVs und würde sagen, wir können jetzt ausrechnen, bis zum Renteneintrittsalter kriege ich noch x Euro. Ich biete euch an x minus Summe y und das wird jetzt als Abfindung gezahlt. Wir geben uns die Hand und wir sind alle glücklich.
Mhm. Du bist ja viel im Sport auch unterwegs, hast auch mit anderen Fußballvereinen natürlich dann schon Kontakt gehabt. Ist das wirklich so ein Phänomen, was du vor allem im Fußballbusiness beobachtest? Ja, oder kriegt man das vielleicht in anderen Fällen gar nicht so mit? Bei vielen Unternehmen gibt es vielleicht ähnliche Fälle.
Ja, also diese sachgrundlosen Befristungen gibt es auch im Unternehmen, aber da wird dann irgendwie eine Regelung gefunden, weil man, da hat man nicht das Problem, dass es eingegrenzt ist auf, ich trainiere jetzt nur die erste Mannschaft als Torwarttrainer, sondern da ist es vom Direktionsrecht gegriffen. Es muss gleichwertig sein. Also ich kann jetzt nicht dich, Henrik, als Putzkraft hier beschäftigen.
Das wäre meine nächste Frage
gewesen. Das muss gleichwertig sein. Also dich kann ich als Journalist, weiß ich nicht, ins Resort, Wirtschaft stecken oder wie auch immer. Das könnte ich als Arbeitgeber. Aber ich kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt am Empfang oder weiß ich nicht.
Okay.
Als Putzkraft könnte ich mir mal sehr gut vorstellen.
Ja, könnte ich mir auch, aber.
Du bringst mich gerade auf sehr gute Ideen, muss ich jetzt sagen.
Ich putze hier regelmäßig deinen Schreibtisch, falls dir das noch nicht aufgefallen
ist. Nee, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also Putzkraft doch nicht so gut wahrscheinlich.
Okay, so insgesamt klingt das aber so, als ob so ein Sport, der Sport auch so eine eigene rechtliche Welt ist, wo vielleicht auch eigene Rechte gelten, oder ist das einfach nur, weil man sich, weil ich gerade schon gesagt habe, vielleicht in anderen rechtlichen Bereichen nicht so auskennt, oder gelten im Sport schon irgendwie nochmal besondere Gesetze?
Also im Sport greift halt ganz oben die Regelung der FIFA und dann runtergebrochen aufs deutsche Arbeitsrecht. Das greift schon identisch, nur mit der Ausnahme, dass man auf dem Platz, wie ich es gerade als Grenze gezogen habe, darf man länger befristen als nur diese 2 Jahre. Das wird kein unbefristeter Arbeitsvertrag, weil die Höchstleistung zählen. Aber die Höchstleistung beim Torwarttrainer, ein Cheftrainer, ein Co-Trainer, die werden im Alter ja Tütelchen besser. Und ein Spieler wird ja, weil es dann nur um Leistung geht, wird er eher schlechter. Das ist, weiß man ja selbst. Ist ja wahrscheinlich bei uns oder bei euch auch nicht anders. Ihr werdet ja auch besser, ihr habt mehr Kontakte,
viel
mehr Netzwerk, deutlich besser. Henrik kann noch ein bisschen mehr putzen, aber das ist ein anderes Thema. Und auf dem Platz, also wenn man selbst kickt, merkt man ja auch, man ist im Kopf noch 18, aber optisch ist man das definitiv nicht mehr und ist einfach auch zu langsam.
Was ich mich frage ist, wir beobachten natürlich sehr intensiv den HSV und Henrik hat es ja schon angesprochen, da gibt es ja ein paar Fälle, wo man sich dann auch vielleicht geeinigt hat. Du hast, glaube ich, Basti Reinhardt schon angesprochen. Rodolfo Cardoso ist auch so ein Fall, von dem wollte man sich mehrfach trennen, hat immer nicht geklappt. Der hat dann auch irgendeinen Co-Trainerposten bekommen. Mene Madavikia war lange auf der Payroll, der ist jetzt nicht mehr auf der Payroll, aber auch da hat man immer irgendwie eine Aufgabe gefunden. Michael Schröder im Scouting zum Beispiel, die wollte man ehrlicherweise, also hart das klingt, schon vor 10 bis 15 Jahren loswerden, hat es nie geschafft, hat ihn immer wieder eingegliedert, wieder ausgegliedert, wieder eingegliedert. Was ich mich frage ist, und du kennst viele andere Vereine, ist das eine HSV-Problematik oder ist das eigentlich in ganz vielen Vereinen ganz ähnlich, nur wir in Hamburg kriegen das jetzt nicht so genau mit?
In der Masse ist es ein HSV-Phänomen. Also es gibt immer mal wieder eine Karteileiche beim anderen Verein, aber die Vereine, wo ich involviert bin und die ich betreue, kenne ich die Masse nicht. Ich glaube, es ist der Historie geschuldet, einfach der Tradition und dem großen Wandel, dass man da einfach das Pflaster nicht abgerissen hat damals. Dass sich um andere Sachen gekümmert wurde und da wurde viel versäumt und jetzt sind einige schon 10 Jahre auf der Payroll. Es wird natürlich nicht einfacher, weil der hat sich an sein Leben zu Hause vorm Fernseher vielleicht gewöhnt und sagt, ich kriege doch gutes Geld, habe ein schönes Leben. Es wird nicht einfacher.
Ich glaube, das können wir auch bestätigen, dass der HSV schon auch insgesamt ein Phänomen ist, was solche rechtliche Felder angeht. Also ich glaube, Kai, du sagst jetzt auch schon mehrfach vor Gericht in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Fällen. Angefangen jetzt Bacariata, ich glaube, da waren wir zwar nicht dabei, aber...
Doch, da waren wir auch dabei.
Stimmt, in dem anderen Fall, als dann sein Berater ihn... genau. verklagt hat. Ja, dann ging es weiter mit Dompe. Ja, Michael Mutzel haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, der dann freigestellt wurde. Jetzt der Fall Mario Vuskovic, auch ein ganz neuer Fall, der jetzt sich seit 2 Jahren schon hingezogen hat. Ein Dopingfall gab es vorher beim HSV auch noch nicht. Also irgendwie zieht dieser Verein solche Fälle etwas an. Diesen Fall Mario Vuskovic, hast du den auch persönlich verfolgt?
Habe ich persönlich verfolgt, ja. Fand ich auch persönlich spannend. Da ist der HSV nochmal all in gegangen und ich hatte dir eingangs ja schon gesagt, dass so eine Beweislastumkehr im Strafrecht. Im Strafrecht muss mir bewiesen werden, dass ich eine Straftat begangen hat oder den Tatbestand erfüllt habe einer Straftat. Im Doping ist es so, wir haben die A-Probe und dann die B-Probe und dann musst du dich entlasten, was faktisch eigentlich nicht möglich ist. Und da hat der HSV ganz vorne angefangen, an den Wurzeln zu rühren, aber im Ergebnis hat das ja auch nicht geklappt, wie wir jetzt heute gelesen haben.
Hat nicht geklappt, aber aus juristischer Sicht würdest du sagen, der HSV war mutig und hat aber auch da gar nicht so unclever gekämpft, oder hättest du als Jurist gesagt, ihr kämpft da gegen Windmühlen?
Das Zweite. Also ja, es war mutig, sehr mutig, spricht auch für den HSV und für das Herz, aber juristisch, ich weiß jetzt, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich wäre auf einen Deal gegangen, 2 Jahre, dann hätte er jetzt wieder kicken können.
Aber dieser Deal, den der DFB ja sogar vorgeschlagen hat, ist ja ehrlicherweise nicht rechtens, also ob das Bestand gehabt hätte, ist sehr, sehr zweifelhaft.
Ja, das war jetzt wieder klug geschissen, es war ja ein Urteil vom DFB, was einfach kein Hand und Fuß hatte. Und da
hat der Kass auch sehr deutlich genauso gesagt.
Genau. Und hätte man da vorher einen Deal, aber der Deal wollte explizit vom HSV, sollte nicht durchgeführt werden. Und da hätte ich gesagt, boah, Recht haben, Recht bekommen, wir haben, die Beweislast ist so erdrückend, wir machen ein Geständnis, auch wenn ich nicht gedopt habe, aber das wischen wir weg. Und in 2 Jahren kannst du wieder kicken, weil er darf ja in den 2 Jahren durfte er nicht mittrainieren. Sein Marktwert rutscht ja auch runter. Früher hat man gesagt, bei einer Verletzung 1 Jahr brauchst du ein halbes Jahr, um wiederzukommen. Wenn er jetzt 4 Jahre draußen ist, braucht er, wenn man diese Verletzungsformel anwendet, 2 Jahre, um wieder da zu sein. Er wird nicht jünger. Ich hätte es anders gelöst, aber Gott, es ist jetzt, wie
es ist. Ich glaube, es wäre aber natürlich irgendwie auch eine Form von Schuldeingeständnis gewesen, wenn Mario Vuskovic auch selbst, ich glaube, das ging ja dann vor allem auch von ihm und von seinen persönlichen Anwälten aus, dass sie gesagt haben, wir sind unschuldig, ich bin unschuldig, ich akzeptiere dieses Urteil nicht, ich möchte freigesprochen werden, weil ich habe nichts getan. Wie du schon gesagt hast, ist es schwer, dann das Gegenteil zu beweisen. In diesem Fall gibt es eine positive A- und eine positive B-Probe. Ja, da war dann natürlich auch klar, dass die NADA dann Berufung einlegt, und letztendlich hat sie dann ja auch Recht bekommen. Am Ende wurde es ein bisschen ein Streit der Wissenschaftler. Und Mario Vuskovic war am Ende der große Verlierer. Jetzt hat der HSV trotzdem gesagt, wir sind von seiner Unschuld überzeugt, wir müssen trotzdem deinen Vertrag auflösen, geben dir aber einen neuen Vertrag nach Ablauf der Sperre 2026. Würdest du sagen, da aus arbeitssportlich-rechtlicher Sicht hat der HSV da gut gehandelt und auch richtig gehandelt?
Auf jeden Fall haben sie menschlich gehandelt, also rein rechtlich. Wenn ich sie jetzt betreuen würde, könnte man sagen, in den FIFA-Statuten und runtergebrochen bei den DFB-Verträgen als Lizenzspieler, wenn einer des Dopings überführt wurde, und das wurde er, kann ich fristlos Kündigung und Schadensersatz geltend machen. Davon macht der HSV keinen Gebrauch. Er ist menschlich, er glaubt weiter daran, er kämpft weiter dafür, auch wenn da rechtlich nicht mehr viel zu holen ist. Aber dann zu sagen, wir beenden das, weil die 2 Jahre sparen wir uns jetzt und wir bauen dich auf und dann bist du wieder auf der Payroll, ist menschlich gut, juristisch auch fein gelöst, aber ist jetzt nicht die Daumenschraube, die man hätte machen können. Aber das wäre wieder unmenschlich. Und wenn man hinter ihm ist und für ihn kämpft, finde ich das eine sehr charmante Lösung.
Wobei die Daumenschraube ist dann ja sowieso fraglich, was da zu holen gewesen wäre, ne? Also
man hätte fristlos kündigen können und sagen, gut, du hast jetzt eine Zeit lang Geld bekommen, weiß ich nicht, vielleicht wurde auch ruht gestellt, aber dass man das zurückholt und sagt, naja, wir haben dir vertraut, wir haben für den Ablöse X bezahlt, Gehalt Y bezahlt, hast du alles bekommen, du hast keine Gegenleistung, wie es juristisch heißt, uns gegeben, und jetzt brauchen wir einen anderen Spieler, ein gleichwertiger Spieler kostet 500.000, das Gehalt X, und das ist unser Schaden und den wollen wir von dir. So, das wäre jetzt juristisch, aber menschlich natürlich fragwürdig.
Ja. Es gibt jetzt noch einen letzten möglichen Joker für Mario Vuskovic. Er könnte noch vor das Schweizer Bundesgericht ziehen. Allerdings wäre es da in diesem Fall dann auch nur noch darum gegangen oder würde darum gehen, ob der Kass in seinem Verfahren Fehler begangen hat. Also nicht mehr die Frage, ist er unschuldig oder nicht, sondern gab es da Verfahrensfehler. Ich glaube, die Erfolgsaussichten sind da gering. Würdest du sagen, trotzdem nochmal versuchen oder vielleicht einfach jetzt den Fall auch beenden und nach vorne schauen?
Dadurch, dass man den Vertrag jetzt beendet hat und einen neuen Vertrag ab 26 angeboten hat, ich würde es ruhen lassen, weil, wie du sagtest, die Erfolgschancen sind bei 5%. Würde ich lassen. Da wird ja nur geguckt aufs Urteil. Wurden da Rechtsfehler begangen? Wurde das Recht falsch angewandt? Ich würde mir das Urteil einmal angucken, wenn man sagt, da ist nichts, und die Argumente, die man vorher gebracht hat, die wurden ja gewürdigt, von daher würde ich Schwamm drüber machen, wie man hier oben sagt.
Das Urteil wurde gestern veröffentlicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon rudimentär die Möglichkeit hattest, die Urteilsbegründung, Entschuldigung, genau. Da einmal raufzugucken, unabhängig jetzt von irgendwelchen Verfahrensfehlern, die man jetzt nicht so schnell findet, aber überzeugt dich die Urteilsbegründung des Kass?
Ich habe sie noch nicht vollständig gelesen. Ich habe es nur heute Morgen bekommen, dass es jetzt begründet wurde und dann war ich schon auf dem Weg zu euch. Gelesen habe ich es nicht, aber da wird das drin sein, was vorher auch schon drin stand, dass man halt die Beweislastumkehr, dass es nicht ins Schwanken gebracht wurde und dass deswegen das bei der Verurteilung also bleibt.
Zentraler Punkt ist halt, dass der Kass sagt, sie sind nicht davon überzeugt, von der Unschuld Mario Vuskovic überzeugt.
Ja, und das ist ja diese Beweislastumkehr, du musst es, und das ist einfach faktisch, ja, es ist unmöglich. Und das ist ja auch die Krux, weswegen man die NADA etc. angeht und was der HSV ja auch versucht hat, dass man sagt, einfach nur dieses strafrechtliche Umkehrmaß, das ist einfach nicht strafrechtswürdig, weil es sonst anders gehandhabt wird. Aber da ist die NADA halt irgendwie in der Pole-Position und lässt sich da auch nicht reinquatschen.
Aber du als Jurist würdest du auch sagen, da müsste man eigentlich mal grundsätzlich ran oder hat das alles schon seinen Sinn?
Im Groben und Ganzen hat es seinen Sinn, weil das ja so ein roter Faden in allen Verträgen von der FIFA runter zu deinem letzten Arbeitsvertrag ist. Deswegen gibt es auch die Möglichkeiten, fairer Sport und was da alles aufgelistet wird. Es hat ja einen Grund, warum da irgendwie was drin ist. Ob jetzt einer sagt, ich habe aber nicht gedopt, da sind halt zwei Proben, die dagegen sprechen. Und das wegzuboxen ist halt unmöglich.
Also ein sehr, sehr spannender, interessanter Fall natürlich, auch aus deiner Sicht als Anwalt, für Mario Vuskovic aus sportlicher, menschlicher Sicht, ein ganz, ganz bitterer Fall. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie es dann 2026 ist, wenn er dann zurückkehrt ins Training, wie fit er ist. Also fit wird er möglicherweise sein, aber 4 Jahre ohne Fußball, ob man das als Profifußballer in dieser Entwicklungsphase dann überhaupt wieder aufholen kann. Also er wird das Fußballspielen wahrscheinlich nicht verlieren, aber trotzdem fehlen ihm natürlich dann einfach 4 Jahre Wettkampfpraxis. Und Kai, was glaubst du? Wird er irgendwann nochmal wieder so das Niveau erreichen, was er zuletzt beim HSV hatte? Du hast, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, eigentlich ist seine Karriere dann vorbei.
Ich wünsche ihm das wirklich sehr. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil fit ist er, da hast du recht. Nur diese ganzen fußballspezifischen Bewegungen und das alles, auch der Instinkt, der geht einem ja dann irgendwann verloren. Und wir kennen das ja auch, wenn wir mal aus einer Verletzung kommen, die wir leider im Alter immer mehr haben, dann dauert das auch mal so ein bisschen länger, bis man wieder so ins Spiel reinkommt. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie man auf diesem hohen Niveau nach 4 Jahren Pause, wie man das wieder schaffen kann. Der große Vorteil bei ihm ist, er ist noch sehr, sehr jung. Also wenn er jetzt 30 wäre, dann wäre es definitiv vorbei. Er ist noch sehr, sehr jung. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, wünsche ihm das aber sehr.
Dann wollen wir zum Abschluss dieses Podcasts noch ein bisschen nach vorne schauen. Jetzt noch nicht auf 2026, sondern auf das kommende Wochenende. Dann kommt der SC Paderborn in den Volkspark. Und man kann mittlerweile sagen, so ein richtiger Angstgegner geworden, zumindest im Volksparkstadion. Ich glaube, in Paderborn sah der HSV eigentlich immer ganz gut aus, aber zuletzt hier in Hamburg 3 Spiele, 3-mal mit Lukas Kwasniok hat Paderborn nicht verloren, davon 2-mal gewonnen und hat dem HSV jeweils so ein bisschen auch mit den Aufstieg versaut. Jetzt kommt es zum Wiedersehen, natürlich auch zwischen Steffen Baumgart und seinem Ex-Club Paderborn, mit dem ist er ja 2019 in die Bundesliga aufgestiegen. Was erwartest du da für ein Spiel? Du bist auch wieder dabei, glaubst du? Paderborn ist ja auch eine Offensivmannschaft, HSV grundsätzlich ja auch. Spektakel oder sieht man jetzt vielleicht dann auch mal wieder Baumgart mit seinem etwas defensiveren Ansatz und vielleicht auch Paderborn, die sich hinten reinstellen, weil es gegen den HSV geht?
Ist für mich ganz komisch, ich habe irgendwie gar kein Gefühl. Normalerweise hat man ja immer so ein Gefühl, das wird so und so ausgehen. Und in diesem Fall, ich würde jetzt eher tippen auf viele Tore, aber ob der HSV jetzt das dann wieder wie in den letzten Heimspielen, wo sie wirklich sehr überzeugend gewonnen haben, nochmal das nachlegen kann. Ich glaube, es wird knapp und ganz schwer einzuschätzen. Koya, was sagst du?
3-2.
Das ist doch mal eine klarere Meinung als meine.
Du hast gesagt, viele Tore. Ich will es, die Punkte bleiben im Volkspark, 3-2.
Okay, wir schauen mal, was
Steffen... Henrik, du musst dir noch hier einen Tipp abgeben.
Ich tippe eigentlich grundsätzlich nicht.
Habe ich mich auch vorgedrückt, aber so eine Einschätzung wollen wir auch von dir hören. Nicht nur schlaue Fragen stellen, sondern auch mal hier pointierte Meinung.
Wie es ausgeht, da wage ich jetzt keine Prognose, aber ich glaube, ähnlich wie du, es werden viele Tore fallen. Und Steffen Baumgart wird auch auf jeden Fall wahrscheinlich wieder etwas ähnlich agieren wie auch die letzten Wochen, etwas mehr aus einer kompakteren Defensive heraus, aber dann kommen halt wieder die letzten 30 Minuten, mal schauen, wie es dann steht. Auf jeden Fall hat Steffen Baumgart gestern auch schon ein paar Worte verloren über Paderborn und hören wir nochmal kurz rein, was er gesagt hat.
eine sehr junge Mannschaft, eine Mannschaft, wo man ganz klar sieht, welchen Weg Paderborn geht, und den gehen sie sehr konsequent mit jungen Spielern, mit Spielern, die Aufbau sind, haben dieses Jahr das Glück, dass sie nicht so viele Spieler abgegeben haben. Das heißt, die haben sich alle in einem Jahr weiterentwickelt und für mich eine Mannschaft, die auf jeden Fall um die ersten Plätze mitspielen wird. Und wenn man nicht vom Namen ausgeht, sondern von dem, was die Jungs schon gezeigt haben, von dem, was in der Statistik ist, Torchancen, allen drum und dran, stehen sie nicht umsonst da, wo sie stehen.
Paderborn aktuell auf Platz 4 und Steffen Baumgart geht davon aus, dass der Club dann auch bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitspielen wird, und das wird mit Sicherheit auch der HSV. Kolja, deine Prognose vielleicht nochmal zum Abschluss. Schafft es denn der HSV dieses Jahr unter den ersten zwei zu landen, nicht nur unter den ersten drei oder den ersten vier?
Gute Frage. Glaskugel habe ich leider auch nicht. Ich wünsche es. Ich wünsche es mir sehr. Die Region lechzt danach. Eier ich jetzt so ein bisschen rum. Dritter würde ich ja sagen, erster, zweiter wünsche ich mir, weiß ich aber nicht.
Gut. Früher haben wir immer gefragt, steigt der HSV auf? Aber ja, da gab immer die Antwort ja, und der HSV hat es nie geschafft. Deswegen stellen wir diese Frage mittlerweile nicht mehr. Ja, sagen aber trotzdem vielen Dank für dein Kommen, für deine Einschätzung. War eine interessante, ja, interessante Expertise, gerade für diesen Fall Stefan Wächter und die vielen anderen Mitarbeiter, die der HSV mittlerweile dann aber auch wieder aktiviert hat. Und ja, der nächste rechtliche Fall kommt bestimmt, und dann werden wir auch wieder auf deine
sehr gerne, es bringt immer sehr viel Spaß hier.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche mit der nächsten Folge. In Hamburg sagt man Tschüss, und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.